Deutschlandfunk, eine Welt.
Man kann nach Libyen schauen, so wie wir eben in dieser Sendung. Man kann aber auch die Ostukraine in den Blick nehmen, Syrien, Afghanistan, Mali oder den Jemen. Alles Schauplätze für Kriege oder kriegerische Konflikte. Die Waffenkonvention der Vereinten Nationen versucht, für solche Auseinandersetzungen zumindest einen gewissen Rahmen zu setzen. Sie trat 1983 in Kraft und wurde stetig erweitert. Es finden sich darin zum Beispiel Regeln für oder Verbote von Landminen, Splitterbomben oder Laserwaffen. Seit 7 Jahren laufen bei den Vereinten Nationen Gespräche, ob und wie ein recht neues Feld der Aufrüstung in die Konvention einfließen soll. Es geht um autonome Waffensysteme, die ihr Ziel also alleine auswählen und bekämpfen können. Kritiker sprechen von Killer-Robots, Tötungsmaschinen. Nächste Woche sollen die Gespräche darüber in die nächste Runde gehen und auch Anja Dahlmann ist wieder als externe Expertin nach Genf eingeladen worden. Sie leitet das Berliner Büro des Institutes für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Ich konnte vor dieser Sendung mit Anja Dahlmann sprechen und habe sie zuerst gefragt, worum es bei autonomen Waffensystemen ganz genau geht.
Nun, eine internationale Definition von autonomen Waffensystemen gibt es noch nicht, also auch nicht im Rahmen dieser UN-Waffenkonvention. Aber es gibt eine Art Arbeitsdefinition und danach sind das Waffensysteme, die Autonomie in den kritischen Funktionen haben, also bei der Zielauswahl und Bekämpfung keinen weiteren menschlichen Eingriff brauchen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, alles vom U-Boot über den Panzer bis hin zur Drohne.
Das heißt zum Verständnis, es geht nicht um Waffen, die voll autonom sind, sondern auch um Waffensysteme, die autonome Komponenten haben sozusagen.
Genau, es geht letztlich um autonome Fähigkeiten in der Zielauswahl und Bekämpfung, also in diesem militärischen Prozess.
Ja. Und kommt das schon zum Einsatz?
Wir sehen das in bestimmten Vorläufersystemen, gerade in Bezug auf reine Verteidigungssysteme. Aber in Zukunft wird das auch umfassender sein und beispielsweise ja, mehr in Drohnen, die jetzt ferngesteuert sind. Da werden wir mehr autonome Funktionen sehen, zum Beispiel auch im Future Combat Air System, an dem Deutschland, Frankreich und Spanien im Moment arbeiten.
Wenn Sie schon ein paar Staaten nennen, welche Länder oder vielleicht auch welche Konzerne treiben autonome Waffen voran?
Bei den Ländern sehen wir insbesondere zum Beispiel die USA, die sehr, sehr viel Geld investieren und große Programme haben, um autonome Funktionen in Waffensystemen einzubauen und zu entwickeln. Aber auch Australien und Israel sind da dabei. Auch Russland und China investieren sehr viel. Aber ja, eben auch europäische Staaten wie Deutschland und Frankreich sind zumindest mit bestimmten Waffensystemen auch dabei.
Können Sie uns noch ein paar konkrete Beispiele nennen, woran diese Staaten genau arbeiten?
Also Russland arbeitet beispielsweise an einem Panzer, der autonome Funktionen haben soll. Die USA haben zum Beispiel das sogenannte Skyborg-Programm. Da geht es auch letztlich um eine Komponente, die man in Drohnen einbauen kann und die auch das Mensch-Maschine-Teaming ermöglichen soll. Also beispielsweise bemannte Kampfflugzeuge und unbemannte autonome Drohnen, die dann zusammen unterwegs sein sollen. Wir sehen aber auch Schiffe und U-Boote, wo es in diese Richtung geht.
Mensch oder Maschine, Sie haben es schon gesagt, wer entscheidet, wer trägt am Ende auch die Verantwortung oder anders gefragt, was verändert sich denn in Kriegen oder Konflikten durch autonome Waffen?
Die größte Veränderung durch autonome Waffen oder durch autonome Funktionen wird die Geschwindigkeit sein. Wenn man beispielsweise jetzt eine ferngesteuerte Drohne hätte, hat man immer die Kommunikationsverbindung zwischen Mensch und Maschine, die ist relativ langsam und auch der Mensch braucht einen Moment, um zu entscheiden. Wenn man das alles auf die Plattform auslagert, schließt man diese sogenannte Sensor-to-Shooter-Gap und macht sie sehr, sehr klein. Das heißt, es sind sehr viel schnellere Reaktionen zum Beispiel möglich. Das ist ein großer militärischer Vorteil, kann natürlich auch bestimmte Risiken bergen. Und genau das einzuhegen, darum geht es dann auch in diesen Gesprächen in Genf nächste Woche.
Ich möchte gerne noch das Wort Risiko aufgreifen. Wo genau liegt die Gefahr dieser Systeme, die Sie beschreiben?
Das besondere Risiko dieser Waffensysteme und auch der erhöhten Geschwindigkeit in der Kriegsführung liegt zum einen in der möglichen Konflikteskalation, also dass Menschen generell nicht mehr die Möglichkeit haben, bei Fehlentscheidungen des Waffensystems einzugreifen und bestehende Konflikte können dadurch verschärft werden. Zudem sinkt auch die Berechenbarkeit, was passieren wird, gerade wenn gegnerische autonome Waffensysteme aufeinandertreffen. Das kann man vorher nicht trainieren, wie insbesondere diese Algorithmen dann aufeinander reagieren werden. Hinzu kommen auch noch rechtliche und ethische Fragen, denn eben durch diese erhöhte Geschwindigkeit und durch die starke Automatisierung im Zielprozess verliert der Mensch in gewisser Weise ein Stück der Kontrolle. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist hier rechtlich verantwortlich? Können die Prinzipien des humanitären Völkerrechts noch eingehalten werden? Und haben wir nicht auch ein ethisches Problem, zum Beispiel mit der Menschenwürde, wenn der Mensch als Ziel letztlich nur noch ein Datenpunkt ist.
Wie lautet da Ihre Einschätzung?
Meiner Einschätzung nach sind diese Bedenken durchaus gerechtfertigt. In Bezug auf die rechtlichen Fragen, kann das Waffensystem selber, also die Plattform, zwischen Zivilisten und Kombattanten unterscheiden, kann die Verhältnismäßigkeitsabwägungen treffen. Und selbst wenn das möglich ist, muss nicht trotzdem der Mensch diese rechtliche Entscheidung treffen, denn der Mensch ist am Ende verantwortlich dafür. Also hier stellen sich ganz grundsätzliche Fragen und ich sehe auch diese Bedenken der Menschenwürde ganz ähnlich und teile das.
Und um all diese Punkte geht es jetzt, Sie haben es schon angesprochen, bei den Vereinten Nationen. Seit einigen Jahren laufen die Gespräche. Nächste Woche gehen sie weiter. An welchem Punkt sind wir inhaltlich jetzt?
Inhaltlich haben sich die Staaten so langsam darauf verständigt, dass es vor allem um die Mensch-Maschine-Interaktion geht, also etwas weniger um die konkrete Definition eines autonomen Waffensystems oder der Technologie dahinter. Das ist auch wichtig, die zu verstehen, aber das ist nicht der Kern der Regulierung, sondern im Kern der Regulierung muss die Mensch-Maschine-Interaktion stehen und insbesondere die Frage nach der menschlichen Kontrolle.
Kann man denn eine Trennlinie ziehen, welche Staaten eher für eine Regulierung sind und welche eher dagegen? Wer leistet Widerstand?
Man kann das relativ gut trennen, insbesondere in Staaten, die gerade sehr viel Geld in diese Technologie investieren. Die sind eher gegen eine Regulierung, während Staaten, die diese Technologien auf absehbare Zeit nicht haben werden, setzen sich eher für ein Verbot ein. Also es gibt eine starke Gruppe, dazu gehört Österreich als einziges EU-Mitglied und beispielsweise auch Brasilien und Chile. Die sind ganz klar für ein Verbot autonomer Waffensysteme, während die USA und Russland sich sehr dagegen aussprechen.
Die Waffenkonvention, die wurde immer wieder erweitert und hat Stand jetzt 5 Protokolle. Sollte es denn Ihrer Meinung nach auch ein Protokoll zu autonomen Waffen geben?
Ich denke, ein weiteres Protokoll und eine rechtliche Verbindlichkeit wäre da sehr wichtig bei dem Thema. Das kann ein Verbot autonomer Waffensysteme enthalten oder aber zumindest eine Regulierung, die eben diese menschliche Kontrolle über den Gewalteinsatz gebietet und ausgestaltet, was genau das bedeutet. Aus meiner Sicht ist das wichtig, um ja diese Verbindlichkeit auch zwischen den Staaten zu schaffen.
Ein Verbot, das ist ja genau das, was Kritiker fordern. Sehen Sie das irgendwann kommen?
Im Moment bin ich nicht sehr optimistisch, dass wir ein starkes Verbot autonomer Waffensysteme bekommen werden, weil es eben so starken Widerstand von beispielsweise USA und Russland gibt und die Konvention immer im Konsens entscheidet. Aber dennoch hege ich die Hoffnung, dass sich mit weiteren Verhandlungen vielleicht in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine Regelung finden wird.
Worum konkret soll es denn bei den Gesprächen jetzt nächste Woche gehen?
Zum einen wird es nächste Woche wieder um Inhalte gehen, also zum Beispiel die Rolle des Menschen. Aber es wird auch darum gehen, ein neues Mandat zu schaffen fürs nächste Jahr. Und hier gibt es die Chance, dass man ein Verhandlungsmandat schafft, also dass die Staaten sich darauf einigen, jetzt wirklich über ein neues Protokoll der CCW zu sprechen und nicht nur über mögliche Elemente davon.
Abschließend noch der Blick in den Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und FDP diese Woche vorgelegt haben. Ich zitiere mal daraus: Letale, autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Deren internationale Ächtung treiben wir aktiv voran. Dieses aktive Vorantreiben, wie sollte das Ihrer Meinung nach aussehen aus Deutschland?
Aus meiner Sicht sollte Deutschland sich weiter, wie auch bisher, konstruktiv in den Verhandlungsprozess in Genf einbringen und sich hier aber noch klarer als bisher positionieren. Also wirklich deutlich sagen, wir fordern ein rechtlich verbindliches Instrument, ein neues Protokoll zu dieser Konvention. Das ist bisher in dieser Schärfe ausgeblieben und das fehlt mir auch in dieser Formulierung im Koalitionsvertrag. Hier ist wieder, wie auch beim letzten Mal, von einer Ächtung die Rede. Und dieser Begriff ist ein bisschen vager, als sozusagen zu sagen, wir wollen ein Verbot autonomer Waffensysteme.
Anja Dahlmann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Sie ist als externe Expertin seit Jahren beteiligt an den Verhandlungen der Vereinten Nationen über autonome Waffensysteme. Nächste Woche sollen die Gespräche in Genf fortgesetzt werden.